So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Wir sind in der Woche mit den Datentypen und wir haben gestern begonnen mit den ganzen Zahlen, Byte, Short, Int und Long. Da haben wir also in unserer Schublade, in unserem Karton eine Folge von Nullen und Einsen und die kodiert im Zweierkomplement eine ganze Zahl. Solange die Zahl positiv ist, haben Sie sich vermutlich noch erinnert aus der Schule, wie so im Dualsystem ganze Zahlen kodiert werden. Ja, das heißt, wir speichern ab die Koeffizienten für die Zweierpotenzen. So, die negativen Zahlen waren nicht ganz so intuitiv. Der Grund war, dass wir eine Kodierung brauchten, die es uns erlaubt, sowohl positive als auch negative ganze Zahlen mit demselben Algorithmus im Rechenwerk zu verknüpfen. Ja, und dieses Zweierkomplement, das hat dann irgendwie so die obere Hälfte einfach nach unten kopiert. Und obwohl das erstmal so ein bisschen komisch aussah, stellte sich aber heraus, beim Rechnen ist das aber von Vorteil. So, dann haben wir begonnen mit den Gleitkommazahlen. Ja? Der Witz bei den Gleitkommazahlen ist ja, weil wir sehr, sehr große und sehr, sehr kleine Zahlen kodieren wollen, dass wir das jetzt irgendwie aufteilen. Ja? Wenn wir also eine Zahl x haben, dann suchen wir eine Mantisse m und wir suchen einen Exponent e, sodass x das Produkt ist aus Mantisse mal 2 hoch Exponent. So, und dann haben wir ja gemerkt, wenn wir da jetzt nicht irgendwie noch eine Randbedingung verlangen, dann gibt es ja viele Kombinationen. Ja? Das heißt, wenn wir also irgendwie 13,5 beispielsweise als Gleitkommazahl darstellen wollen.
Kann der Handwerker oben 2-3 Löcher bohren in Metall, in der Tür, wenn das nicht stört?
Hat er das gerade schon gemacht?
Ja, weiter ging das?
Also das war jetzt so zwischendurch mal so ein bisschen. Also vielleicht machen Sie es einfach und wenn...
Wenn es stört, sagen Sie
es. Dann, ja, aber wo sage ich das denn?
Einfach hier mal hochrufen. Auf Tür aufmachen und dann sagen
Sie. Alles klar, gut, jo. Wenn wir jetzt 13,5 haben, dann suchen wir also eine normalisierte Mantisse, die muss zwischen 1 und 2 liegen. Ja, und das bedeutet, dass der andere Teil, der muss dann offenbar hier 8 sein, sodass wir hier e gleich 2 hoch 3 haben. Und dann stellt sich heraus, die Mantisse ist 1,6875. So. Dann ist jetzt ziemlich offensichtlich, die 3, die kodieren wir so, wie wir ganze Zahlen kodieren, im Zweierkomplement. Hier mussten wir dann erstmal überlegen, ja, wie stellen wir denn jetzt rationale Zahlen hinterm Komma dar? Ja, und dann ist ja klar, dieses ist ja ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel und so weiter. Und wenn wir Dualzahlen hinterm Komma darstellen, dann sind die Potenzen ein Halben, Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es stellte sich dann heraus, ja, dass diese Mantisse Dualzahldarstellung so aussieht, ja, 1, 0, 1, 1, nee, das habe ich jetzt genau falsch rum erzählt, dieser Exponent, da haben wir ja 8 Bits für, dieser Exponent im Zweierkomplement ist eine positive Zahl, 5, 6, 7, 8, und wird also so kodiert. Das wäre also die 3. So, für die Mantisse spendieren wir insgesamt 23 Bits. Und als wir uns mit dem Algorithmus an diese Bits herangetastet haben, ja, haben wir festgestellt, da ist also einmal der Faktor ein Halb drin, da ist 0 mal der Faktor ein Viertel drin und dann kommt ein Achtel, ein Sechzehntel und der Rest hier, das waren alles Nullen. So sah also jetzt das Bitmuster aus für die Mantisse. Der Exponent kann positiv und negativ sein. Ja? Wir können ja auch bei sehr kleinen Zahlen 2 hoch minus 10 haben. Deswegen ist dieses hier im Zweierkomplement und kann sowohl positiv als auch negativ sein. Insgesamt haben wir natürlich noch ein Vorzeichen für die ganze Zahl. Also wir können eine negative große Zahl haben oder wir können eine negative sehr kleine Zahl haben. Deswegen dieses das Vorzeichen für das Produkt. Und hier haben wir die Möglichkeit, positive und negative Exponenten unterzubringen. So, dann ist klar, brauchen wir irgendeine Kodierung, um so die Spezialfälle abzufangen, nämlich unendlich und null. Ja? Und unendlich, da haben wir einfach gesagt, naja, dann nehmen wir eine Mantisse, die möglichst groß ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die größtmögliche Mantisse, Exponent, den wir uns denken können. Also ist das jetzt die Kodierung für die Zahl unendlich, die durchaus im Wertebereich der Gleitkommazahlen liegen. So, wenn wir dann die 0 kodieren wollen, dann nehmen wir etwas, was so klein ist, wie es irgendwie geht. Ja? Und das bedeutet also, wir nehmen die kleinstmögliche Zahl und die ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das heißt also, wenn dieses Pattern in dem Karton an der Stelle für den Exponenten steht, dann weiß das Java-Laufzeitsystem, aha, das soll jetzt eine 0 sein. Ist völlig egal, was hier hinten in der Mantisse steht. Ja. Dieses ist sozusagen die kleinste Zahl. Das ist also minus 128, ja. So, und dann kam natürlich die Frage auf, wie kriegen wir jetzt, was ist die größte Zahl, die wir also bei Float hat ja hier die Randbedingungen, dafür haben wir 8 Bit zur Verfügung und hierfür haben wir 23 Bit zur Verfügung. Und die größte Zahl, die wir jetzt in eine... Ja? Ich habe noch eine Frage, also besser machen wir es ja andersrum, dass wir die ganze Zeit. Habe ich mich jetzt vertan? Also, unendlich sollte der größtmögliche Exponent sein, den wir haben. Der größtmögliche Exponent, da wir ja eine positive Zahl haben wollen, hat hier alles voll mit Einsen. Ja? So, und wenn wir jetzt in den verschiedenen Mustern, die wir haben können, um auf insgesamt 8 Bit was darzustellen, wenn wir jetzt die kleinste Zahl nehmen, dann sieht die so aus, 1 und dann lauter 0. Vertue ich mich da? Das ist jetzt die 0, das ist einfach die Definition für die 0. Habe ich gestern was anderes gesagt? Wie kann das sein? Also, anschaulich müsste es doch so sein, wenn wir die 0 kodieren, dann nehmen wir etwas, was möglichst klein ist. Und möglichst klein heißt, dass wir einen den negativsten Exponenten nehmen, den wir uns vorstellen können. Also, muss ich gleich nochmal im Video nachschauen, was ich gestern gesagt habe. Ich würde sagen, so müsste es auch im Skript stehen. So. Jetzt das maximal Größte. Das maximal Größte entsteht jetzt dadurch, dass wir hier etwas reinschreiben, dass wir die größtmöglichen Exponenten nehmen, aber nicht einer, der schon vergeben ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und gleichzeitig die größtmögliche Mantisse nehmen. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Das wäre jetzt die größtmögliche Mantisse, das der größtmögliche Exponent. Und diese Mantisse ist ja die reduzierte Mantisse, da müssen wir uns ja immer noch die 1 vorm Komma dazu denken. Das ist ungefähr ja dann 2. Weil dieses hier ist ein Halb, ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Wenn wir das alles aufaddieren, kommen wir nah an 1 ran. Aber da müssen wir uns ja noch die 1 dazu denken. Also ist dies ungefähr 2. Ja, und dieses hier ist ja jetzt 2 hoch 126. Weil das ist im Zweierkomplement die Zahl 126. Also 2 mal 126 ist gleich 2 hoch 127. Und dann schon mal, das brauchen wir vielleicht ab und zu, wenn wir eine Zahl zur Basis 2 haben und wollen die umrechnen in eine Zahl zur Basis 10, ja, dann denken wir immer an folgenden Sachverhalt. 2 hoch 10 ist gleich 1024. Das sollten Sie sich einfach merken, das kommt immer wieder. 2 hoch 10, ja, ich rufe Sie nachts um 3:30 an und sage 2 hoch 10, dann sagen Sie 1024 und schlafen wieder ein. So, 1024 ist ungefähr 1000. Und 1000 wiederum ist in zur Basis 10, aber genau 10 hoch 3. So, und da sehen Sie jetzt, wenn Sie zur Basis 2 umrechnen wollen in etwas zur Basis 10, ja, dann schrumpft der Exponent hier auf den 0,3 Teil. Das heißt also, wenn wir diese Zahl 127 mit 0,3 mal nehmen, dann kriegen wir das hier zur Basis 10. Das heißt also, mit Floats können Sie Zahlen darstellen, die im Dezimalsystem ungefähr 38 Stellen lang sind. So, das hier, was wir jetzt gerade gesehen haben, das war alles Float. Ja? Und das Ganze können wir natürlich jetzt machen für Double. Ja? Bei Double ist jetzt der Karton doppelt so groß und hat also insgesamt 64 Bits zur Verfügung. Und dieser zusätzliche Platz, ja, der wirkt sich jetzt so aus, dass einmal der Exponent ist jetzt größer, der ist nämlich jetzt 11 Bit lang, und die Mantisse ist größer, die ist nämlich jetzt 52 Bit lang. So, was hat das für Konsequenzen? Überlegen Sie jetzt mal, was das bedeutet, wenn der Exponent 11 ist und die Mantisse 52. Welchen Qualitätsgewinn oder was, in welcher Beziehung ist jetzt Double hochwertiger als Float? Wie wirkt sich das aus? Mal jemand anders. Ja. Also, die längere Mantisse erlaubt mehr signifikante Stellen. Sie können also sozusagen 4, 1, 7, 9, 7, 8 und so weiter eine Sequenz von Stellen, ob vor oder hinterm Komma, ist egal. Ja, Sie können also eine längere Sequenz von Ziffern dadurch eindeutig kodieren, weil Sie jetzt mehr Platz haben. Wie wirkt sich der größere Exponent aus? Ja. Ja, wir können. Ja, die Zahlen sind größer und gleichzeitig kleiner, denn das kann ja auch eine negative Zahl sein. Ja? Wenn wir mal eben überlegen, also die Null, das Unendliche und die Null, die wird genauso kodiert, nur dass wir jetzt mehr Platz haben, das schreibe ich nicht extra an, aber jetzt überlegen wir mal eben, was ist jetzt das Maximum? Was ist jetzt mit Double maximal möglich? Was wird dann, wenn wir 11 Bit hier zur Verfügung haben, was ist jetzt das Muster zunächst mal, ohne dass wir überlegen, was das bedeutet. Aber wie sieht das Muster aus hier in dem Exponenten? Wie ist das Muster? Ein möglichst, ja? Genau, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja? Dieses Muster ist das größtmögliche, was wir in den Exponenten reinbekommen. Hier hinten eine 1 wäre ja wieder reserviert für unendlich. So, jetzt müssen wir überlegen, was ist das denn jetzt für eine Zahl im Zweierkomplement, die da steht? Was ist das für eine Zahl? Ja. 2 hoch? Und nein, nein. Richtig. Das hier ist 2 hoch 1022. Ja? Weil wir insgesamt hier 11 Bit haben, können wir bis, also mit einem Bitmuster, ja, von insgesamt 11 Positionen, vorne haben wir ja die 0, können wir bis 2 hoch 1022 zählen. So, und hier hinten stehen natürlich jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, insgesamt 52 Einsen. Das alles macht wieder mit der, weil das ja die reduzierte Mantisse ist, you know, ist das jetzt eine 2. Und die nehmen wir jetzt mit 2 mal 1022 mal, dann haben wir also 2 hoch 1023. So, das ist schon ziemlich viel. Ja, wenn wir das jetzt irgendwie ins Dezimalsystem wieder umrechnen, ja, nach dieser Formel, da müssen wir 1023 mit 0,3 mal nehmen und da kommt also dann raus, ist ungefähr 10 hoch 308. Ja? Wenn Sie sich erinnern, gestern habe ich gesagt, die Zahl der Atome im Weltall, also jetzt nicht in Osnabrück, die Zahl der Atome im Weltall ist 10 hoch 78. Ja, da sind Sie jetzt hier irgendwie jenseits von Gut und Böse. Aber nochmal, damit allen das klar ist, im Gegensatz zu Integer können wir nicht alle Zahlen in diesem Bereich exakt darstellen. Ja? Also die ganzen Zahlen sind so hintereinander, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Gleitkommazahlen, da sind natürlich dann, je größer die werden, desto größere Lücken sind dazwischen. Ja? Wenn Sie irgendwie eine Gleitkommazahl haben und Sie ändern hier hinten, ganz hinten ein Digit, dann machen Sie direkt einen Sprung, weil Sie ja das Ganze mit so einer mit einem riesen Exponenten mal nehmen. Okay. So. Was haben wir für Operatoren? Wie dürfen wir Gleitkommazahlen verknüpfen? Ja. Wir müssen ein bisschen lauter. Hier? Ach so, ja, klar, Entschuldigung. Also hier steht natürlich jetzt, wenn wir die größte Zahl haben wollen, die kann natürlich positiv und die kann natürlich negativ sein. Ja, also eine sehr große negative Zahl, da hätte hier eine 1 stehen. So, die Operatoren, ja, da haben wir wieder Plus und Minus, da haben wir Mal und Geteilt. Ja. Dieser Operator, der sieht genauso aus wie bei den ganzen Zahlen, aber er ist natürlich jetzt die Gleitkommadivision. Ja, da stolpert man als Anfänger oft drüber. Hier wird jetzt Gleitkommadivision gemeint. So, es gibt sogar den Modulo-Operator, das finde ich jetzt ein bisschen abwegig. Den werden wir sicherlich auf Gleitkommazahlen nicht benutzen. Sie können auch eine Gleitkommazahl um 1 erhöhen oder eine Gleitkommazahl um 1 subtrahieren. Das ist, glaube ich, jetzt irgendwie nicht weiter verwunderlich. Wie sind die Konstanten bei Gleitkommazahlen? Ja, also was Sie schreiben dürfen, ist sowas wie 1,25. Das Komma in Java, also das, was wir bei Zahlen so als Dezimalkomma da sehen, ist da immer ein Punkt. Ja? Also 1,25 wäre also jetzt die Gleitkommazahl mit dem Wert 1/1. Ja. Punkt, ja. Also vielleicht mal ausführlich geschrieben, ja. Double D ist gleich 1,25. So sähe das aus. Ja. Dadurch, dass Sie beim Schreiben bei einer Zahl einen Punkt verwenden, ist das für Java sofort eine Double. Wenn Sie jetzt explizit möchten, dass das aber nur eine Float sein soll, dann müssen Sie hinten dran, müssen Sie immer noch ein F machen. Ja? Aber ich denke, wenn Sie Gleitkommazahlen verwenden, verwenden Sie Double und dann ist dieses hier die typische Schreibweise. So, Sie können auch, was Sie vielleicht vom Taschenrechner kennen, diese Scientific Notation machen. Sie können auch sowas schreiben, ja, 1,2510 mal 10 hoch 2. Also da haben Sie hier ein E, entweder klein oder groß, und kündigen damit den Exponenten an, aber jetzt in der Dezimalschreibweise. Ja, also was ist das hier für eine Zahl? 1,25 10 hoch 2. Das wäre dann 125. Ja? Und natürlich kann der Exponent kann auch negativ sein. Ja? 1,25 mal 10 hoch minus 2. Ja? 10 hoch minus 2 ist ein Hundertstel. Das heißt also, was hier jetzt steht, ist, ja, dieses hier ist dasselbe wie 0,0125. Ja? 1,25 mal ein Hundertstel ist 0,0125. Ja. Ja, negatives Vorzeichen kommt einfach hier vorne vor. Ja. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wenn wir jetzt Gleitkommazahlen miteinander verknüpfen. Da treten also gewisse Effekte auf, die eben bei den ganzen Zahlen gar nicht passieren können. Ja? Also nehmen wir mal an, wir hätten irgendwie die 12 und wollen die mal nehmen mit der 20. Und beide Zahlen wären jetzt irgendwie intern im Rechner als Double eingeführt worden. Das heißt, diese 12 ist jetzt in der Gleitkomma-Darstellung ja aufgeteilt worden in eine Mantisse und in einen Exponent. Ja? Und 12 ist eben 1,5 mal 2 hoch 3. Also ich schreibe das jetzt, ich schreibe jetzt nicht das Muster an, was in dem Karton ist, sondern ich sage, in dem Karton ist irgendwie diese Mantisse 1,5 in reduzierter Form abgespeichert und natürlich ist hier diese 3 in der, im Zweierkomplement abgespeichert. Aber auf jeden Fall ist die Zahl 12 intern abgelegt als 1,5 und diese 3. So, was ist die 20? Die 20 ist abgelegt als 1,25 mal 16, also 2 hoch 4. So, jetzt sollen wir diese beiden Kameraden miteinander multiplizieren. Das ist eigentlich recht offensichtlich, weil wir haben ja jetzt insgesamt 4 Bestandteile, die jetzt aufmultipliziert werden müssen. Was passiert da? Was ist jetzt, wie können wir dieses Produkt bilden? Ja. Richtig, also wir nehmen 1,5 mal 1,25, ja, diese Aufgabe übergeben wir jetzt an das Rechenwerk und das rechnet es aus und stellt fest, das ist 1,875. So, und dann nehmen wir 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 und wenn Sie 2 hoch 3 mal 2, also wenn Sie dieselbe Basis haben, dann müssen Sie die Exponenten einfach nur addieren. Ja, 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 ist 2 hoch 7. Nochmal, die neue Mantisse ist entstanden, indem wir die beiden Mantissen multiplizieren und der neue Exponent ist entstanden, indem wir die beiden alten Exponenten addieren. Kann das jetzt so stehen bleiben? Ist das jetzt eine ehrenwerte Gleitkommazahl? Mit einer normalisierten Mantisse? Ja, ja, ist alles in Ordnung, weil zufällig ja, entsteht hier eine Mantisse, die ist eben im grünen Bereich. Die liegt zwischen 1 und 2. Und deswegen ist jetzt das Ergebnis eine Gleitkommazahl, die kann unmittelbar wieder in ihren Karton geschoben werden. Und da steht jetzt die Mantisse 1,875 und da steht der Exponent 7. Also Multiplikation ist ganz offensichtlich. So, schwieriger wird es jetzt bei der Addition. Also nehmen wir mal an, wir würden jetzt 12 addieren wollen auf 20. So, jetzt haben wir natürlich wieder die 12, die ist da kodiert als 1,5 mal 2 hoch 3. Die 20 ist kodiert als 1,25 mal 2 hoch 4. So, und die beiden sollen jetzt addiert werden. Was macht man denn da, wenn man irgendetwas mal 2 hoch 3 addieren soll auf irgendetwas mal 2 hoch 4? Da gibt es ja jetzt irgendwie eine Strategie. Das haben Sie sicher auch schon mal gehabt. Wer erinnert sich? Ja. Laut und deutlich. Ja, also wir müssen jetzt die Exponenten anpassen. Und wie das immer so ist, der Unterlegenere, der muss sich sozusagen anstrengen und der Überlegene, der sagt, ich bleibe so, wie ich bin. Ja, das heißt, die 3 muss ich jetzt anpassen an die 4. Das bedeutet also, dieses Produkt hier, Mantisse und Exponent, muss jetzt für die Dauer der Verknüpfung mal kurzzeitig eine andere Kombination wählen. Wir möchten also hier aus der 2 hoch 3 eine 2 hoch 4 machen. nur für die Dauer der Rechnung. Was passiert dann mit der Mantisse? Wenn hier jetzt steht 2 hoch 4, was passiert dann mit der Mantisse? Die wird dann halbiert. Das heißt, hier steht jetzt 0,75 mal 2 hoch 4 plus 1,25 mal 2 hoch 4. So, und jetzt sind wir natürlich in der Lage, sozusagen auszuklammern. Wir haben irgendetwas mal 2 hoch 4 plus irgendetwas mal 2 hoch 4. Das heißt, wir können jetzt die beiden Mantissen addieren. Ja, dann steht da also 0,75 plus 1,25 und das Ganze mal 2 hoch 4. So, wenn wir jetzt die beiden Mantissen addieren, dann stellen wir fest, da steht dann 2 mal 2 hoch 4. Ist das in Ordnung? Nein, das ist es nicht, weil eine Mantisse, also für die Dauer der Berechnung ist das natürlich okay, aber so kann es nicht bleiben, weil diese Mantisse ist jetzt nicht mehr normalisiert. Also muss die jetzt halbiert werden auf 1 und da muss natürlich dieser Exponent um 1 angehoben werden, auf 5. Und das Ergebnis ist jetzt 1 mal 2 hoch 5. Ja, das ist 32 und das ist ja auch das, was rauskommen muss, wenn wir hier 12 plus 20 machen. So, Sie sehen also, wenn Sie Gleitkommazahlen haben, diese Freiheit, jetzt große und kleine Exponenten zu haben und Mantissen, ja, die führen jetzt bei im Rechenwerk zunächst mal für etwas, zu etwas mehr Arbeit. Nehmen wir mal an, Sie haben eine relativ große Zahl, zum Beispiel 2 hoch 10, und Sie haben eine relativ kleine Zahl, zum Beispiel 2 hoch minus 20. Zunächst mal, lässt sich 2 hoch 10 als Gleitkommazahl ordentlich abspeichern? Wie lautet der Exponent? Fangfrage. Exponent lautet 10. Wie lautet die Mantisse? 1. Ich schreibe sie sicherheitshalber nochmal davor. Das heißt, diese 1024, die wir hier jetzt gerade unter Messer haben, die würde als Gleitkommazahl abgelegt in dem Karton mit der Mantisse 1 und dem Exponenten 10. Das kriegen wir alles im Float hin. Diese sehr kleine Zahl, ja, 2 hoch minus 20, ist also im ist umgangssprachlich ein Millionstel. Wie lautet der Exponent in der Float-Darstellung für diese Zahl? Der Exponent lautet minus 20. Können wir die minus 20 hier in dem Feld unterbringen? Ja, das können wir. Ja? Also für eine minus 20 ist da irgendwie genug Platz. Wie lautet die Mantisse für diese Kodierung? Auch 1. Ja? So, jetzt erinnern wir uns daran, wie zwei Zahlen sich angleichen müssen, wenn sie miteinander verknüpft werden. Wer von den beiden ist jetzt sozusagen der Klügere, der nachgibt? Wer ist die kleinere Zahl? Die minus 20. Das heißt also, er hier sitzt fest im Sattel und sagt, ich mache nichts. Er bleibt hier bei 1 mal 2 hoch 10. Wie müsste jetzt vorübergehend sich diese Zahl intern darstellen, damit die jetzt auf 2 hoch minus, auf 2 hoch 10 kommt? Was müsste jetzt die Mantisse sein? Der muss ja auf 10 kommen, ja, damit wir anschließend weiterrechnen können. Was ist also jetzt vorübergehend die Mantisse? Das war auch 30. Das war auch minus 30. 2 hoch minus 30, also wenn Sie die minus 30 und die 10 addieren, kommen Sie auf minus 20. Ja, das heißt also, die Mantisse, die wir jetzt für die Dauer der Rechnung bräuchten, wäre 2 hoch minus 30. Können wir bei einer Float-Darstellung eine Mantisse der Größe minus 2 hoch, 3, 2 hoch minus 30 darstellen. Nein, können wir nicht, weil wir haben nur 23 Bit. Ja? 2 hoch minus 30 würde noch ein 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. Bit brauchen, damit wir ganz hinten eine 2 hoch minus 30 darstellen können. Deswegen ist also, wenn Sie mit Float rechnen und Sie würden diese beiden Zahlen addieren, was passiert dann? Was kommt da raus? Wenn Sie die beiden Zahlen addieren, was wird Ihnen dann hinterher Java oder C oder wie auch immer sagen? Ja, da kommt wieder 2 hoch 10 raus, weil diese Mantisse ist so klein, die wird jetzt verschwinden, ja, und wird einfach bei der Verknüpfung irgendwie unter den Tisch fallen. Das heißt, da kommt wieder 2 hoch 10 raus. Also wenn Sie etwas sehr Großes und sehr Kleines verknüpfen, obwohl beide Zahlen exakt darstellbar sind, ja, können die durch die Verknüpfung verschwinden. So, jetzt kommt es aber noch schlimmer, denn dies könnte man ja noch irgendwie akzeptieren. Aber stellen Sie sich jetzt einfach mal folgende Zahl vor. 0,4. Im Dezimalsystem 0,4. Wie ist die als Double abgespeichert? Was ist die Mantisse und was ist der Exponent, der 0,4 ergibt? Nun, 0,4 wird man schnell feststellen, ist 1,6 mal 2 hoch minus 2. Wenn wir also jetzt in den Karton reinschauen, der unsere 0,4 speichern soll, dann hat dieser Karton drei Bestandteile. Ein Vorzeichen ist 0, weil wir eine positive Zahl haben. Wie sieht der Exponent aus und wie sieht die Mantisse aus? Wie sieht der Exponent aus? Wie sieht der Exponent aus? Ja. Laut. Der Exponent ist minus 2. Das können wir ordentlich darstellen. Ja? Eben Zweierkomplement, egal ob Float oder Double, den Exponenten minus 2, den kriegen wir bequem unter. Diese 1,6, wie sehen die Bits aus, die zu 1,6 gehören? Wie haben wir das gestern gemacht? Wie haben wir das ausgerechnet, welches die Zweierpotenzen sind, die in 0,6 enthalten sind? Wie haben wir das gemacht? Also wir haben die 0,6 genommen und anstatt jetzt zu überprüfen, ist da die Zweierpotenzen halb drin, ist da ein Viertel drin, ist da ein Achtel drin, ist da ein Sechzehntel drin, haben wir was gemacht? Wir haben die immer wieder mit zweimal genommen und geschaut, ob die größer gleich 1 wird. Ja, das heißt, wir nehmen die einmal mit zweimal, ist 1,2 und wissen, dass das erste Digit hinterm Komma eine 1 ist. Dann können wir die 1 wieder vergessen. Jetzt machen wir mit dem Rest weiter. Also diese nehmen wir jetzt mit zweimal. Ja, dann kriegen wir 0, weil das nicht über 1 gesprungen ist, 4, 0, 0, 0. Dann nehmen wir das wieder mit zweimal. Dann kriegen wir 0, 8, 0, 0, 0. Dann nehmen wir das wieder mit zweimal, dann kriegen wir 0, 0, 0, 6, 1. Und dann nehmen wir das wieder mit zweimal, 0, 0, 0. Fällt Ihnen was auf? Ja. Es? Es endet niemals, sondern wir haben jetzt eine Periode. Ja, wir haben also immer hier 1, 0, 0, 1 und 1, 0, 0, 1 und so weiter. So, das bedeutet, wenn wir also hier an die Mantisse denken, wenn wir an die Mantisse denken für die Zahl 0,4, dann lautet die Mantisse 1,001, 1,001, 1,001, 1,001 und so weiter. Das ist die Mantisse für sowas Banales wie 0,4. Das bedeutet, die Zahl 0,4 und auch andere, 0,1 beispielsweise und 0,2 und 0,3 und so weiter, sind nicht exakt durch eine Double-Zahl darstellbar, sondern immer nur näherungsweise. Ja, das liegt nun mal daran, für uns ist jetzt 0,4 eine sehr harmlose Zahl, weil sie im Dezimalsystem so schön dargestellt werden kann. Aber da wir ja im Dualsystem rechnen, ja, sind da natürlich jetzt Mantissen, die sich an den Wert von 0,4 annähern. So, wie sehen denn jetzt so typischerweise Programme aus, wenn wir mit Gleitkommazahlen rechnen? Also, wir nehmen mal folgende simple mathematische Erkenntnis. Die Zahl Pi Viertel, die lässt sich approximieren durch 1 minus 1 Drittel plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel plus 1 Neuntel und so weiter. Das ist jetzt nicht eine besonders geniale Art, Pi zu errechnen, aber wir nehmen das mal, um jetzt eine Schleife zu programmieren, wo wir uns an Pi annähern. Was würde also in der Schleife jetzt passieren? Wie nähern wir uns Pi an? Wir würden sozusagen eine Summe haben und auf diese Summe kommt immer drauf, minus ein Drittel plus ein Fünftel, ein Siebtel und so weiter. Und wenn wir das also eine Zeit lang machen, dann würden wir uns an Pi Viertel heranpirschen. Wir wollen uns aber an Pi heranpirschen. Was ist also jetzt zu Beginn der initiale Wert, den wir in Summe reintun, damit wir dann weitere Summanden da drauf addieren? Schauen Sie nicht ins Skript, denken Sie nach. Womit würden Sie Summe initialisieren? Und dann haben wir hier hinten, haben wir irgendwann mal stehen, Summe ist gleich Summe plus Summand. Womit initialisieren Sie Summe, damit wir dann da immer was drauf addieren? Mit 0? Ja, könnte man, aber da ja hier so am Anfang so eine Art Spezialfall ist, also versuchen Sie doch mal einen Wert zu nehmen, dass Sie dann mit diesen Brüchen hier da drauf gehen können. Womit würden Sie dann anfangen? Ja, aber wenn Sie mit 1 anfangen, dann pirschen Sie sich ja an Pi Viertel ran. Wir wollen ja direkt Pi ausrechnen. Mit 4, ja? Also denken Sie sich einfach das Ganze mit 4 mal genommen. Das heißt, Pi ist offenbar 4 minus 4 Drittel plus 4 Fünftel minus 4 Siebtel plus 4 Neuntel und so weiter. Ja? Das heißt, wenn wir Summe initialisiert haben, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der Summand, dass der so nacheinander minus 4 Drittel, dann plus 4 Fünftel, dann minus 4 Siebtel ist und so weiter. Ja, das heißt, wir machen hier eine Schleife vor i gleich 0, i kleiner 1000, i plus plus. Ja, und wir bereiten jetzt den Summanden vor und anschließend addieren wir den Summand auf die Summe drauf. So, der Summand setzt sich ja wie folgt zusammen. Wir haben einen neuen Nenner. Nenner ist gleich Nenner plus 2. Da habe ich jetzt versäumt, den Nenner zu deklarieren und zu initialisieren. Womit würden Sie den Nenner, Integer Nenner, womit würden Sie den initialisieren? Mit 1. Also da nehme ich jetzt einen Integer für, weil ich habe jetzt sozusagen vor der ersten Inkrementierung ist der Nenner auf 3 und wenn ich jetzt hier Nenner um 2 erhöhe, dann hat jetzt Nenner den Wert 3. Wie sieht jetzt der nächste Summand aus? Also, wenn wir mal von den Vorzeichen absehen. Summand ist gleich, wie errechnet sich der nächste Summand? Nochmal ohne die Vorzeichen. Der Nenner ist jetzt gerade hier bestimmt worden. Und wie lautet jetzt der nächste Summand? Ja? 4 dividiert durch Nenner. Warum habe ich hier hingeschrieben 4.0 dividiert durch Nenner? Ja, also wenn hier kein Komma 0 stehen würde, dann wäre die 4 eine ganze Zahl und Nenner ist auch eine ganze Zahl, also ist dies dann die Division zwischen ganzen Zahlen. Wir müssen also dem Compiler einen Hinweis geben, er soll jetzt eine Gleitkomma-Division durchführen, ja, und deswegen machen wir aus der 4 eine 4.0. Und dann kommt hier die Division und dann kommt der Nenner. Jetzt haben wir also mit diesem Befehl haben wir also sozusagen ein Drittel, vier Drittel, vier Fünftel, vier Siebtel, vier Neuntel und so weiter. So, wie kriegen wir jetzt abwechselnd ein negatives Vorzeichen da rein? Wir müssen jetzt ja dafür sorgen, je nachdem, wann wir hier in der Schleife sind, dass wir abwechselnd addieren und manchmal subtrahieren. Wie macht man sowas? Naja, man würde jetzt beispielsweise sagen, if i modulo 2 gleich 0, also wenn die Laufvariable, wenn die gerade ist, wenn sie also 0 ist oder 2 ist oder 4 ist und so weiter, was muss dann mit dem Summand noch passieren? Da muss der Summand negiert werden. Summand ist gleich minus Summand. Verstehen das alle? Also den Summand, nämlich 4 Drittel, 4 Fünftel, 4 Siebtel, den habe ich gerade hier ausgerechnet. Summand ist gleich 4 dividiert durch Nenner. So, und wenn ich mir jetzt den Laufindex hier anschaue, das i, dann fängt das i also ja mit 0 an und dann ist es 1, 2, 3 und so weiter. Und für gerade i's, wenn i modulo 2 gleich 0 ist, negiere ich nochmal den Summand mit dem Effekt, dass hier jetzt rauskommt 4 minus 4 Drittel plus 4 Fünftel und so weiter. So, und wenn ich jetzt gerne zuschauen möchte, wie diese Näherung sich so unendlich langsam an Pi heranpirscht, dann benutze ich die sagenumwobenen Algo-Tools mit IO-Printeln und schreibe jetzt, er soll mal die Summe ausgeben. Ja, das heißt also, hier ist die Schleife zu Ende und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, zwei Parameter anzugeben, nämlich ich hätte gerne insgesamt 30 Stellen und davon 25 hinterm Komma. Wenn dieses Programm läuft, was sehen Sie also dann auf dem Bildschirm? Sie sehen eine Sequenz von Zahlen, die untereinander steht, die fängt also an mit 4, ja, und dann wird da dauernd was abgezogen und wieder drauf addiert und so weiter. Und wenn Sie dann lange genug hinschauen, ja, dann merken Sie, dass sich das so an Pi heranpirscht. Ja. Ja klar, je länger Sie das laufen lassen, desto näher kommen Sie an das wahre Pi heran. Das ist richtig. Ja? Also ist ja klar, wenn der Nenner, also diese 1000 habe ich jetzt einfach nur genommen, damit das Programm auch in vertretbarer Zeit aufhört. Ich weiß nicht, wie lange Sie brauchen, bis Sie, sagen wir mal, Pi auf 10 Stellen getroffen haben. Kann sein, dass Sie hier bis einer Million laufen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Doppelzahl, D. Und wir schreiben, D ist gleich 1 durch 2. Ist das erlaubt? D ist ein Double und ich sage 1 dividiert durch 2. ist das erlaubt? Würde der Compiler das übersetzen? Nein, der Compiler würde das übersetzen, ja, weil er sich Folgendes sagt. Dieses ist eine 1, und zwar, weil da kein Punkt hintersteht, ist das offenbar eine ganze Zahl. Ist das irgendwie ein Integer. Dieses hier ist auch eine ganze Zahl, also ein Integer. Dann ist dies offenbar die Integer-Division. Was ist 1 ganzzahlig geteilt durch 2? Im Integer-Bereich. Was ist 1 geteilt durch 2 im Integer-Bereich? Ja. 0. Der Rest ist egal. Also 1 ganzzahlig geteilt durch 2 ist 0. Das heißt, D hat anschließend, ich schreibe es mal als Kommentar dahinter, den Wert 0. Das wird jetzt viele verblüffen, aber das liegt einfach daran, weil hier stehen zwei ganze Zahlen. Wahrscheinlich wollten sie das nicht, als sie das hingeschrieben haben. Sie wollten wahrscheinlich einen Halb ausrechnen. Wie zwinge ich jetzt den Compiler, dass er auch wirklich einen Halb errechnet? Was muss ich jetzt machen, damit das eben auch wirklich 1 dividiert durch 2 in, als Gleitkomma genommen wird? Was muss ich machen? Da muss entweder bei der 1 oder bei der 2 oder bei beiden, ja, muss ein Punkt 0 stehen, weil die Regel ist, sobald eine von den beiden Operanden eine Gleitkommazahl ist, dann ist sie die dominierende Person in dieser Division und sagt, wir machen jetzt eine Gleitkommadivision. Und daraus entsteht dann 0,5. Ja, also immer aufpassen, wenn Sie Gleitkommazahlen haben, dass Sie da auch immer die Null oder den Punkt irgendwie mitschleppen. 0,0 durch 2. Würde der Compiler das akzeptieren? Dürfen wir 0 durch irgendwas teilen? Ja, das dürfen wir. 0 durch irgendwas ist immer 0. Da kommt also 0 raus, das wird übersetzt, wird auch ausgeführt und das ist 0. Dürfen wir durch 0 teilen? Dürfen wir sowas schreiben? 1,0 dividiert durch 0,0. Dürfen wir durch 0 teilen? Richtig. Also, dies würde der Compiler übersetzen und er würde es auch ausrechnen und würde dann aber als Ergebnis sagen, das ist unendlich. Wenn Sie durch 0 teilen, ist das Ergebnis unendlich. Und zwar, wenn Sie das dann aus, wenn Sie jetzt hier einen Print drumherum machen und Sie printen das, dann kommt da irgendwie sowas raus. Inf für Infinity. Ja, also im Gegensatz zu den ganzen Zahlen ist das bei den Gleitkommazahlen so, dass sie auch ins Unendliche gehen können. Und wenn sie erstmal im Unendlichen sind, dann können sie da dran multiplizieren oder teilen, was sie wollen. Dann bleiben sie natürlich im Unendlichen. So, dürfen Sie 0 durch 0 teilen? Ja. Also, 0 durch 0 ist undefiniert, ist not a number. Das heißt, der Compiler wird es übersetzen, das Laufzeitsystem wird es auch ausführen und würde schreiben, not a number. Ja, können Sie mal einfach so eine Mini-Schleife programmieren und merken, dass alle diese Werte hier bei Gleitkommazahlen nicht zu einem Abbruch führen, sondern dass wir die alle irgendwie vernünftig verknüpfen können. Okay. Also, die beiden Gleitkommatypen, Float und Double, unterscheiden sich nur dadurch, dass der Wertebereich ein anderer ist. Ja, wir können durch die größere Mantisse und den größeren Exponenten größere und kleinere Zahlen darstellen, als, also mit Double als gegenüber Float. Und wir haben eine höhere Genauigkeit. Dann hatte ich ja auch schon erwähnt, es gibt einen Datentyp, der heißt Boolean. Wenn Sie also eine Variable vom Typ Boolean deklarieren wollen, dann sagen Sie einfach, ach, wäre das doch schön, wenn ich eine Variable hätte, fertig, ja, vom Typ Boolean, und die beiden einzigen Werte, die so eine Variable annehmen kann, ist true oder false. Und das sind auch die beiden Konstantenbezeichner. Sie können also sagen, Boolean fertig, false. Das heißt, Sie haben also eine Variable jetzt in der Hand, die heißt fertig, und die ist schon bereits zu Beginn hier jetzt mit false initialisiert. Das heißt, wen wundert's, Sie sind noch nicht fertig. So, und solche Variablen könnte man dann beispielsweise verwenden, indem man eine Schleife programmiert. Ja, die lautet dann while not fertig, ja, tu irgendwas. So, damit jetzt diese Schleife auch irgendwann mal aufhört, was muss dann im Innern aber auch gemacht werden? Sonst haben Sie ja keine Chance, aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Was muss irgendwann mal mit dem Fertig passieren? Richtig, also hier drin muss irgendetwas sein. If irgendetwas inzwischen eingetreten ist, ja, dann setze Fertig auf True. So, das bedeutet also, ja, in dem Rumpf dieser Schleife wird offenbar irgendetwas gemacht, verändert, und es wird immer irgendwie eine bestimmte Bedingung ausgewertet, und irgendwann ist dann fertig auf True gesetzt, und das führt dann dazu, dass diese Schleife endet. Ja? Manchmal kann man natürlich auch einfach diese Bedingung hier so formulieren, dass die hier oben steht, aber manchmal ist es auch einfacher, wenn man so eine Variable hat, die man dann an verschiedenen Stellen des Rumpfes auf True setzen kann. Wenn Sie eine boolesche Variable haben, das haben wir ja schon gehört, dann können Sie die verknüpfen mit einer anderen boolschen Variable, ja, mit den Operatoren und oder exclusive order oder die Negation. Ja, also irgendein boolscher Ausdruck und dann und irgendeinem anderen boolschen Ausdruck. So, und wenn Sie diese boolschen Ausdrücke hier, diese Operatoren verwenden, dann haben Sie eine Auswertung, wenn die so von links nach rechts geschrieben werden, dann haben Sie eine Auswertung von links nach rechts. Das bedeutet, sobald bei der Abarbeitung gemerkt wird, wir kennen bereits das Ergebnis der Verknüpfung, dann wird der Rest der Verknüpfung auch nicht mehr durchgeführt. Also nehmen wir an, Sie hätten sowas hier. If t größer 0 und a modulo t ist ungleich b. Wenn Sie hier a modulo t machen, dann fliegt Ihnen das natürlich um die Ohren, wenn t 0 ist. Hier vorne wird aber gefragt, if t größer 0. Hier ist ein und. Das heißt, Java ist jetzt so schlau und sagt, wenn hier vorne schon false rauskommt, dann brauche ich mich um den ganzen Rest nicht mehr zu kümmern. Und ich kümmere mich auch nicht drum. Das bedeutet also, wenn hier schon der Ausstieg entdeckt werden kann, dann werden die hinteren Teile in so einer und-Verknüpfung erst gar nicht mehr angefasst und ausgewertet. Also hier hinten können ja jetzt noch beliebig komplizierte Sachen stehen. Da können ja auch noch Aufrufe von Methoden sein, die wir demnächst kennenlernen. Alles das wird nicht mehr gemacht, sobald die Entscheidung bei der Auswertung dieses boolschen Ausdruckes gefällt werden kann. Ja. Zwei Integers können Sie nicht mit diesem und hier verknüpfen. Also Sie können zwei Integers mit dem einfachen und verknüpfen, das ist aber dann eine völlig andere Operation. Das hatte ich ja gestern erwähnt. Wenn Sie zwei Integer haben und Sie verknüpfen das mit einem einfachen und, also Sie schreiben a und b, dann werden die bitweise geundet. Das heißt, Sie haben sozusagen das Zweierkomplement von der einen Zahl, Sie haben das Zweierkomplement von der anderen Zahl, und Sie würden jetzt so bitweise die Bits im Zweierkomplement miteinander verknüpfen und verknüpfen. Und genauso können sie die auch oder verknüpfen. Ja? Aber das sind mehr so pathologische Fälle. Ja. Ja. Ja, also denken Sie mal an das Wort, hier war gerade eine Frage, wie muss ich mir dieses Not fertig vorstellen? Denken Sie mal bei dem fertig an eine Variable, die genau das beschreibt, was das Wort auch sagen soll. Also, wenn fertig true ist, dann haben Sie Ihre Arbeit erledigt, Sie sind fertig. Wenn fertig false ist, dann sind Sie noch nicht fertig. Ja? Und wenn Sie hier hinschreiben, while not fertig, und fertig ist also am Anfang false. Welchen Wahrheitswert hat dann dieser Ausdruck, wenn Sie beim allerersten Mal da reingehen? Wenn fertig false ist und dann ist not fertig true, und das bedeutet, wenn Sie beim allerersten Mal dieses auswerten, ist das true. Und das bedeutet, Sie sollen ein weiteres Mal in die Schleife einsteigen. Ja? Und immer wieder, solange Sie das fertig nicht anfassen, wird dieser Ausdruck immer zu true ausgewertet. Irgendwann mal wird hier offenbar etwas getestet und jetzt wird fertig auf true gesetzt. Und in dem Augenblick fliegen Sie natürlich beim nächsten Mal, wenn Sie hier oben diesen Ausdruck auswerten, raus. Ja? Und damit ist die Schleife beendet. So, was man bei Boolean noch wissen sollte, das sind die De Morganschen Regeln. Ja, wenn Sie zwei boolsche Ausdrücke haben, zum Beispiel P und Q, also not P und not Q, ja, ist dasselbe wie not P oder Q. Wenn Sie jetzt fragen, ja, warum das denn? Nehmen Sie einfach die Tabelle. Es gibt ja nur vier Möglichkeiten, wie die Werte von P und Q sein können. Und wenn Sie die Tabelle für diese Verknüpfung aufstellen und die Tabelle für diese Verknüpfung, dann werden Sie feststellen, das ist genau dasselbe. Das heißt also, wenn Sie irgendwie im Laufe Ihrer Programmentwicklung so etwas gebastelt haben, wo Sie not P und not Q haben, dann macht es vielleicht etwas einfacher aussehen, wenn Sie stattdessen schreiben not P oder Q. Und dasselbe gilt natürlich auch andersrum. Wenn Sie not P oder not Q haben, ja, dann ist das dasselbe, als würden Sie sagen not P und Q. Also die De Morganschen Regeln helfen Ihnen, größere boolsche Ausdrücke zu vereinfachen. Oder vereinfachen ist vielleicht nicht immer wirklich zu erreichen, aber zu verändern oder anders aufzuschreiben. Kommen wir jetzt zu den Charaktern. Also, wenn wir eine Variable haben, die ist vom Typ char, dann schreiben wir das so hin. C-H-A-R, dann kommt der Name der Variable und dann habe ich hier jetzt direkt eine Initialisierung gemacht und habe da also das große A reingeschrieben. K ist also offenbar in der Lage, Zeichen aufzunehmen. Jetzt überlegen Sie mal, schauen Sie nicht ins Skript, überlegen Sie mal, wie würden Sie im Karton wohl eine Codierung verwenden, um jetzt die Zeichen dort zu speichern. Also wenn Sie jetzt mit der Lupe da reinschauen würden, was glauben Sie, was da wohl in diesem Karton liegen könnte? Wenn wir hier ein A oder ein Fragezeichen oder eine 5 irgendwie da ablegen wollen, was könnte da wohl stehen? 0 und 1, ja, also auf jeden Fall steht da nicht ein A. Ja, wer das gerade gedacht hat, kann froh sein, dass er das nicht laut gesagt hat. Da steht kein A, sondern da steht irgendwie eine Bitfolge von Nullen und Einsen. So, und zwar, irgendein Gremium hat sich einfach mal in ein Hinterzimmer verzogen und hat gesagt, wir geben jetzt jedem Zeichen einfach eine Nummer Ja? Und mit dieser Nummer ist dann dieses Zeichen gemeint. Und die Nummer, die für das A vergeben worden ist, war nun mal 65. Jetzt kann man sich fragen, wie viel Platz spendieren wir uns denn für so Zeichen? Wenn Sie jetzt so eine Tastatur sich anschauen, eine Schreibmaschine oder ein Keyboard, was glauben Sie denn, wie viele verschiedene Zeichen wir so haben und wie viele Bits wir uns denn dann dafür, also wir müssen jetzt nicht positiv und negativ unterscheiden, sondern wir haben einfach jetzt durchnummeriert und die 65 ist das A. Ja. Wenn wir 8 Bit nehmen würden, ja, dann könnten wir 256 Zeichen ausdrücken. Für eine normale gebräuchliche Schreibmaschine würde das reichen. Ja? Dann nehmen wir unser Alphabet und dann nehmen wir die Kleinbuchstaben also und Großbuchstaben und dann haben wir noch ein paar Zeichen und Ziffern. Da kämen wir sicherlich mit 8 Bit aus. Aber Multikulti, wir wollen auch Kiswahili und Japanisch, Koreanisch, Chinesisch und so weiter. Da kommen wir jetzt mit 256 Zeichen nicht aus, sondern Wir wollen bis zu 65.000 Zeichen kodieren. Und deswegen sind in Java die Zeichen abgelegt in einem Karton der Länge 16 Bit. Ja? Und wenn Sie einen 16 Bit langen Karton haben und wollen die Zahl 65 abspeichern, dann sieht das wie aus. Naja, der erste Karton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der hat lauter Nullen. Und wie sieht jetzt der zweite Karton aus? Wie sieht jetzt im Dualsystem die Zahl 65 aus? Welche Zweierpotenzen stecken in der 65 drin? Das muss jetzt jeder sehen. Ja, mal jemand anders. Welche Zweierpotenzen stecken in der 65 drin? 64 und 1. Das sind die beiden Zweierpotenzen, die in der 65 drin stecken. So, das heißt, und wenn wir 8 Bit haben, dann haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt das Bitmuster für eine 65. Und dieses beides zusammen, ja, das ist jetzt das Zeichen Groß A. Kraft autoritärer Willkür, weil irgendein Gremium das so festgelegt hat. Ja, und dasselbe Gremium hat auch gesagt, das Zeichen Fragezeichen beispielsweise, ist auch ein Zeichen, ja, kriegt die Nummer 63. Frage? Laut.
Sie haben gesagt, wir haben in Wirklichkeit über
60.000 Zeichen. Ja. Ja, die sind, also ich glaube, die sind fast alle belegt. Ja, also Sie glauben gar nicht, was es alles für Schriften auf diesem Planeten gibt. Ja? Und die sind eben alle da hinterlegt, wie die aussehen und was sie für eine Nummer bekommen haben. So, also, da sind Buchstaben drin, da sind Zeichen drin, ja, und da sind natürlich auch zum Beispiel Ziffern drin. Ja? Also, das Zeichen 5, nicht die Zahl 5, das Zeichen 5, ja, hat die Nummer 53 bekommen. Hier sehen Sie die Nummern, die vergeben worden sind. Ja? Hier ist beispielsweise die 63, ja? Das Fragezeichen. Und hier ist das Groß A. Und hier ist das Groß B und so weiter. Das heißt also, hier sind so die Zeichen, die mit den kleinen Nummern assoziiert wurden. Ja? Das sind so die im Prinzip die lateinischen Buchstaben und dann noch irgendwie so aus den skandinavischen Bereich irgendwie für Smørrebrød, Brot und was sie alles noch haben die französischen à Saint-Aigu und so weiter, also die Europäer haben das natürlich dominiert und deswegen haben die alle die kleinen Nummern und die anderen müssen sich hinten anstellen, aber für alle ist genug Platz da. Ja.
Also
ja. Ja. Java kann die ausgeben, aber die Tastatur ist so nicht so eingestellt, dass Sie auf ein Ü drücken können und bekommen dann den entsprechenden Unicode sofort eingegeben. Ja, das hat jetzt nichts mit Java zu tun, sondern einfach die Konfiguration unserer Rechner. So, Sie sehen jetzt, dass hier zum Beispiel vor der 33, da diese Nummern, die sind jetzt nicht gezeichnet, weil es gibt eben auch Zeichen, die kann man gar nicht sehen, sondern die sorgen für einen gewissen Effekt, wenn die jetzt zum Beispiel an einen Bildschirm geschickt werden. Nämlich zum Beispiel das Zeichen New Line. Das hat die Nummer 10. Das würden Sie in einem Java-Programm so schreiben, Hochkomma und dann Backslash und dann N, Hochkomma. Damit ist gesagt, ich meine, an dieser Stelle soll jetzt eine neue Zeile beginnen. Das heißt, wenn Sie in einen String so ein New Line einbauen, dann würde anschließend auf einer neuen Zeile weitergeschrieben. Oder Sie haben einen Tabulator, Hochkomma, Backslash, T, ja, der hat die Nummer 9 und das ist, führt dazu, dass an dem Terminal der Cursor bis zur nächsten Tabulatorposition weiterspringt. Es kann natürlich sein, Sie möchten mal in ein C, in ein Character-Variable, möchten Sie mal einen Backslash einspeisen. Jetzt können Sie nicht sagen Hochkomma Backslash, denn der Backslash, der wird dazu verwendet, um zu sagen, Obacht, hier kommt was Spezielles, ein sogenannter Escape-Character. Jetzt müssen Sie also sagen Backslash, Backslash, Hochkomma und damit haben Sie jetzt also einen Backslash in der Variable C drin. Was müssen Sie schreiben, um ein Hochkomma in die Variable C reinzukriegen? Wie schreiben Sie ein Hochkomma? Ja. Ja, also Hochkomma, Backslash sagt, Obacht, jetzt kommt ein Sonderzeichen. Und zwar welches? Naja, dieses Hochkomma. Und dann kommt dieses Hochkomma, um zu sagen, jetzt ist dieses Zeichen zu Ende. Ja, so würde man jetzt also verschiedene Zeichen in so eine Variable reinbekommen. So, lesen wir mal ein Zeichen ein und überprüfen, ob es sich um einen Buchstaben handelt. Ja, also da würden wir ja Folgendes machen. Wir würden sagen, Charakter C. Ja, ist ja gut. Charakter C, I, O, read, car. Ja, Herr, gib mir ein Zeichen. So, wir wollen jetzt feststellen, habe ich einen Buchstaben eingelesen? Wenn Sie mal auf diese Tabelle da schauen, was fällt Ihnen auf mit den Buchstaben? Buchstaben sind alle hintereinander, und zwar die großen sind alle hintereinander und die kleinen sind alle hintereinander. Wir können jetzt ein Intervall überprüfen. Was glauben Sie wohl, wie rechnet man aus, ob ein Zeichen kleiner ist als ein anderes Zeichen? Wovon würde man das wohl abhängig machen? Wenn wir da zum Beispiel mal auf diese Tabelle schauen, ist zum Beispiel das Zeichen A kleiner oder größer dem Zeichen B? Naja, die Kleiner-Größer-Beziehung auf Zeichen ist einfach definiert über den ASCII-Code, den dieses Zeichen bekommen hat. Das heißt, da A die Nummer 65 hat und B die Nummer 66, ist A kleiner als B. So, wenn ich jetzt feststellen will, liege ich in dem Intervall, welches für die großen Zeichen benutzt wird, welche Frage muss ich dann machen? If. Das eingelesene Zeichen C, das muss jetzt sein, if A kleiner gleich C und C kleiner gleich groß Z. Das ist eine Möglichkeit. Oder, was kann noch sein, damit es ein Buchstabe ist, können natürlich auch die kleinen Buchstaben sein. Ja, also muss ich dieselbe Frage nochmal stellen. Oder klein a ist kleiner gleich C und C ist kleiner gleich klein z. Ja, so, und das Ganze muss ich ja jetzt hier in dem if klammern. Wenn das der Fall ist, dann habe ich also IO print. Dann habe ich also einen Buchstaben. Es ist ein Buchstabe. Wie ist wohl diese Tabelle entstanden? Ich habe da jetzt eine Vorschleife, die also jede Zahl ausdruckt, ja, zum Beispiel die 65, und dahinter das zugehörige Zeichen. Wie macht man sowas? Also, ich habe hier jetzt eine Schleife, sagen wir mal, vor I gleich 33, I kleiner 256, I plus plus. Und jetzt fange ich an zu drucken. I, O, Print. Was drucke ich als erstes? Ich drucke das I. Ja, sagen wir mal irgendwie auf vier Stellen. Da würde ich jetzt die 33 schreiben. Dann drucke ich ein Leerzeichen. I, O, Print. Und wie komme ich jetzt an die Zeichen? Nun, an die Zeichen komme ich, indem ich Java sage, fasse die Zahl, die jetzt in der Variable i drin steht, jetzt mal mit Gewalt als Zeichen auf. Das heißt, ich printe jetzt wieder das i, aber ich sage, fasse das als Zeichen auf. Vor das i mache ich also in runden Klammern den Datentyp char. Und das bedeutet, was in der Variable i drin steht, beispielsweise die 33, interpretiere das bitte als ein Zeichen. Und das Zeichen, was zu der 33 gehört, ist ja das Ausrufezeichen. Deswegen würde also hinter der 33 jetzt das Ausrufezeichen auftauchen. So, und wie schaffen wir es, dass dann nach 8 Ausgaben wieder auf eine neue Zeile rutschen? Naja, da machen wir noch so ein if hin. If i modulo 8 ist gleich 0, dann mach ein Printel. Umrühren, fertig. Ja, also, wir können aus einer ganzen Zahl durch das Casting, so heißt das hier, durch das Casting mit Gewalt ein Zeichen machen. Und deswegen können wir also hinter die Laufvariable i taucht jetzt immer das Zeichen auf, was zu der Nummer i gehört. So, das Ganze können wir auch andersrum machen. Wir können auch ein Zeichen einlesen und sagen, welche Nummer es hat. Ja, du, C ist gleich I, O, read, car. Ja. Jetzt habe ich also in dem C ein Zeichen eingelesen. Und jetzt möchte ich gerne die zugehörige Nummer ausgeben. Also sozusagen die ASCII-Nummer davon. I, O, print. Die, also ASCII heißt American Standard Code of Information Interchange. Die ASCII-Nummer lautet, so, wie lautet sie denn wohl, wenn C das eingelesene Zeichen ist? Wie lautet dann wohl die Nummer, die zu dem C gehört? Ja. Wie lautet dann die Nummer? Wir nehmen jetzt wieder so einen Cast-Operator. Wir nehmen das C und schreiben da einfach int vor. Ja, und dann wird dieses Zeichen jetzt als ganze Zahl interpretiert und die Nummer wird jetzt ausgegeben. Ja, und das Ganze machen wir jetzt so lange. Also Sie sitzen da jetzt vor der Tastatur und drücken also A, B, Komma oder wie auch immer und bekommen also jetzt jeweils die zugehörige ASCII-Nummer geliefert. Ja, und wann möchten Sie aufhören? Sie möchten das so lange machen, bis endlich mal einfach jemand nur Return drückt, ohne vorher ein Zeichen gedruckt zu haben. Ja, und die Schleife lautet also dann, while C ungleich new line. Also das letzte eingelesene Zeichen, wenn das verschieden war von Return, führt dazu, dass Sie wieder ein Zeichen einlesen und seine Nummer ausgeben. Und irgendwann, wenn Sie mal einfach nur einen Return drücken, ja, dann bricht die Schleife ab. So, jetzt haben wir ja Int, Byte, Short, Float, Double und so weiter kennengelernt. Und wir haben ja schon vorhin gemerkt, dass es Probleme gibt, wenn wir manche Variablen miteinander verknüpfen. Das ist nicht immer so intuitiv, welcher Datentyp wirklich dahinter sich verbirgt. Ja? Und deswegen will ich jetzt nochmal die wichtigsten Fälle hier zusammenfassen. Also nehmen wir an, ich habe ein Double und ich habe ein Int und ich habe ein Car. Was glauben Sie, was passiert, wenn ich schreibe, D ist gleich I? Würde der Compiler das akzeptieren? Wir haben eine Double-Variable D und wir haben eine Integer-Variable I und in Ihrem jugendlichen Leichtsinn möchten Sie gerne D gleich I schreiben. Was glauben Sie, ob der Compiler das übersetzt? Er wird es übersetzen. Zur Laufzeit muss er jetzt was machen? Jetzt hat er es übersetzt, jetzt muss er auch bereit sein, sozusagen das in die Tat umzusetzen. Was muss jetzt zur Laufzeit passieren, wenn hier steht, D ist gleich I? Wir müssen den Wert, der in I im Zweierkomplement gespeichert ist, transformieren in einen Pattern, das einer Gleitkommazahl entspricht. Also das muss nicht der Programmierer machen, das muss das Java-Laufzeitsystem machen. Und muss dann anschließend daraus eine ordentliche Double machen. Kann das klappen oder kann das eventuell schief gehen? Das klappt. Ja, weil? Nee, damit hat das jetzt nichts zu tun. Also, ist so, sämtliche Werte, die das I annehmen kann, das sind ja alle ganzen Zahlen in dem zulässigen Bereich mit 32 Bit, die passen alle ohne irgendeinen Verlust in eine Double-Gleitkommazahl rein. Sie können also jeden Integer-Wert exakt als eine Double kodieren. Da geht nichts bei verloren. Deswegen ist der Compiler also bereit, dieses zu übersetzen und auch auszuführen. Jetzt werden wir mutig und schreiben I ist gleich D. Was sagt der Compiler? Was kann man sich jetzt denken, was der sagt? Wir haben eine Gleitkomma-Variable D. Da wissen wir nicht, was da später mal drin sein wird. Und wir wollen die überweisen an einen Integer. Richtig, ja. Also der Compiler wird sagen, die Verantwortung lehne ich ab. Ja, weil hier könnte ja zum Beispiel 0,5 drin sein. Wie sollen wir das jetzt an das I überweisen? Also wird der Compiler sagen, das übersetze ich nicht. Jetzt können Sie sagen, halt du dich da raus. Ja, ich caste das jetzt. Ich will einfach das mit Gewalt, dass du das jetzt zu einem bestimmten Datentyp machst. Und zwar casten Sie das jetzt wozu? Was machen Sie aus diesem D? Indem Sie jetzt da casten. Was, welchen Datentyp? Ein Int. Sie sagen jetzt dem Compiler, zur Laufzeit, lass das mal meine Sorge sein, ja, was dann in dem D drin ist. Du sollst das dann als Integer auswerten. So, das würde er jetzt übersetzen. Und wenn jetzt hier zur Laufzeit da beispielsweise 0,5 drin steht, na ja gut, dann wird jetzt natürlich notgedrungen gerundet, weil das Ergebnis ja nur eine ganze Zahl sein kann. Aber es wird jetzt auf jeden Fall übersetzt und es wird auch laufen. Ja? Wenn Sie jetzt beispielsweise die Double D und ein Integer I miteinander addieren, was vermuten Sie, was da passiert? Naja, der kompliziertere Datentyp ist das Double. Und wenn also jetzt ein Double und ein Integer miteinander verknüpft werden sollen, dann wird aus dem schlichteren Datentyp wird erst der kompliziertere gemacht und dann werden die beiden verknüpft. Was vermuten Sie, was passiert, wenn Sie I plus C sagen? I ist ein Integer und C ist ein Car. Was könnte damit jetzt wohl, also erstens, wird der Compiler das übersetzen und wenn ja, was wird zur Laufzeit passieren? Ja, also der Compiler sagt, letztendlich sind ja Characters und Integers, Jacke wie Hose. Ja? Characters sind einfach Zahlen, die in dem Karton sind. Nur wenn ich die als Character drucken soll, dann muss ich eben wissen, dann schaue ich in meiner ASCII-Tabelle nach und dann weiß ich, was für ein Zeichen ich drucke. Deswegen ist also das Verknüpfen von einem Integer und einem Character überhaupt gar kein Problem. In diesem Falle würde also der numerische Wert von i genommen und es würde der ASCII-Wert von dem c genommen und die beiden würden dann addiert. Ja, das heißt also, wenn Sie zwei Datentypen miteinander verknüpfen, dann muss immer der schlichtere Typ bereit sein, sich nach den Regeln des komplizierteren Typs verknüpfen zu lassen. Letztes Thema, Konstanten. Also nehmen wir mal an, Sie haben ein Programm und Sie brauchen die Kreiszahl Pi. Dann schauen Sie mal einmal im Manual nach und stellen fest, Pi ist 3,14159265357983. Oder ich habe da, glaube ich, jetzt einen Zahlendreher drin, hinten. Genau. So. Sie möchten jetzt im weiteren Verlauf in Ihrem Programm, möchten Sie immer mit diesem Pi rechnen, aber da soll keiner mehr dran fassen. Das heißt, Sie sagen jetzt hier einmal final. Und damit ist diese Variable Pi nicht mehr veränderbar. Ja, die Übereinkunft ist, dass man dann diese solche Konstanten groß schreibt. Und jetzt können Sie im Laufe Ihres Programms mit diesem Pi rechnen und Sie haben immer den korrekten Wert da drin und es besteht nicht die Gefahr, dass an dem Pi irgendjemand noch gezupft hat. Also nehmen wir an, Sie haben einen Radius R und wollen den Umfang errechnen, ja, dann rechnen Sie ja, der Umfang ist gleich 2 mal Pi mal R. Und überall im Programm verwenden Sie jetzt die Variable, also die Konstante Pi und haben nur einmal zu Beginn, haben Sie irgendwie sich die Konstante abgeschrieben und haben die in der Konstanten abgelegt. Ja? Sie können sich darauf verlassen, die kann man jetzt nicht verändern, da kann nicht einer, sagen wir mal, die erhöhen oder erniedrigen oder kann sie modifizieren, sondern Sie können die als Konstante benutzen und so etwas würde man also immer machen, wenn man irgendwelche Werte hat, die im Laufe des Programms auf jeden Fall nicht verändert werden können. Das muss jetzt nicht nur Double sein. Sie können auch irgendwie beispielsweise einen Charakter nehmen. Ja, nehmen wir mal an, Sie erfinden sich eine Konstante Piep. Ja, da schreiben Sie dann hier Final vor und da schreiben Sie jetzt beispielsweise einfach die Zahl 7 rein. Und warum heißt das Piep? Naja, wenn Sie einen Charakter ans Terminal schicken, welches also den ASCII-Code 7 hat, dann wird dieses Terminal in irgendeiner Weise laut geben. Also entweder kommt die Klingel oder es piept oder tutet oder wie auch immer. Ja? Das heißt, im weiteren Verlauf können Sie jetzt mit Print, Piep für den entsprechenden Ton sorgen. Ja? Sie haben einmal sich darum gekümmert, wie man denn jetzt den Ton erzeugt und dann können Sie diese Konstante verwenden. Gut, so. Genug für heute. Nehmen Sie sich ein Aufgabenblatt, seien Sie fleißig, kommen Sie nächste Woche wieder.